Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Danke für die Einführung heute Morgen und danke euch, dass ihr alle da seid zu so früher Stunde, um euch ja, mit mir das Thema Log-Management mit Loki anzugucken. So, warum wollte ich das? Ich bin Fabian von der Firma Xamera Networks, mache da sehr viel Linux, sehr viel Cloud-Native-Technologien, Docker, Kubernetes, Prometheus, all diese Dinge, die es in den Ökosystemen so gibt. Und eine dieser Sachen ist eben das Tool Loki, das sich wunderbar für zentrales Log-Management eignet. Und das würde ich euch heute gerne vorstellen, so ein bisschen erklären, was das ist, in welchem Kontext sich das bewegt, was es links und rechts noch für Alternativen gibt. Und ich würde mit euch gern, so wie wir hier Internet haben, das Ganze praktisch mal ausprobieren und habe da ein bisschen was vorbereitet, was, glaube ich, interessant sein könnte. Wer von euch kennt das noch? So viele junge Leute hier im Raum. Mhm. Genau. Wenn ihr an so ein normales Serversystem denkt, dann produziert dieses Serversystem Logs, also Protokolldaten, wo Ereignisse protokolliert werden, wie irgendjemand hat versucht, sich anzumelden, vielleicht mit dem richtigen Passwort, vielleicht mit dem falschen Passwort. Und es gab eine Zeit vor vielen, vielen Monaten, da war auf so einem System so wenig los, dass es manchmal überhaupt nichts zu loggen gab. Und dann wurde so eine Marktzeile ins Protokoll geschrieben, alle 20 Minuten, um zu zeigen, also prinzipiell funktioniert es noch. Die Zeiten sind vorbei. Heute ist so viel mehr los, dass ihr einfach ja, mehr oder minder erschlagen werdet mit solchen Meldungen, wo ihr hinguckt. Das heißt, es ist eine gute Idee, sich Gedanken darüber zu machen, wie geht man mit diesen Meldungen um. Und da gibt es so den traditionellen klassischen Ansatz mit Less und Grab und Journal CTL. Ne? Zeig mir mal die Meldungen an, such mir mal alle Zeilen raus, die einen bestimmten Begriff enthalten. Diejenigen, die Shell-Scripting können, die fangen dann an, da irgendwie mit WC-L Zeilen zu zählen und wenn es eine gewisse Anzahl sind, sich eine E-Mail zu schicken oder sowas. Und das macht man dann so auf seinem einen Server, auf seinen zwei Servern. Und die Frage ist halt, was macht man, wenn das viele werden? Und vor allem, was macht ihr, wenn ihr das im richtig großen Stil Cloud-Native-mäßig macht? Wenn ihr also 500 Pods habt auf irgendeinem größeren Kubernetes-Cluster, die ihr 4-5 Mal täglich durchquirlt, weil ihr ja so wunderbar schön schnell releasen könnt, dann fangt ihr jeden Tag ein paar tausend Logzeilen an oder Logdateien an, die relativ schnell auch wieder weg sind. Und das macht ihr jeden Tag so im laufenden Betrieb. Und dann kommt irgendwann jemand an und sagt, du, vor 3 Wochen hatten wir diesen Fehler auf der API, was waren da? Viel Spaß, das mit Less und Grab und Set und AWK jemals wiederzufinden. Und auch wenn ihr nicht in der Dimension seid, was macht ihr, wenn ihr 40 Server habt? Auch dann habt ihr schon 40 Journals, die irgendwo verteilt liegen. Und wenn ihr da irgendwie Dinge miteinander korrelieren möchtet, eine Gesamtübersicht haben möchtet, da kommt man mit diesen traditionellen Tools nur bedingt weiter. Deshalb gibt es die Idee, zentrales Log-Management zu machen. Also zu sagen, wir sammeln diese Logs ein an einem Ort und gucken da gemeinsam drauf. Und das hat eine Menge Vorteile, wenn man das macht. Ein Vorteil ist, ich habe eine einfache Abfragesprache. Ich kann da hingehen, eine Anfrage formulieren, die dann über alle meine Protokolldateien hinweg gilt. Zum Beispiel, sag mir mal, wer versucht hat, sich erfolglos anzumelden, nicht auf einem Server und auf dem zweiten Server, sondern auf allen Servern, die ich habe, dass ich also ein gesamtes Lagebild bekomme. Und wenn ich das über so ein zentrales System mache, kriege ich das sogar hin, dass man das ohne Root Rechte machen kann, dass ich also nicht jedem, der da reingucken soll, auch Adminrechte auf diesen Servern gebe, sondern dass meine Entwickler zum Beispiel die Applikationslogs aus Produktion sehen können, ohne da wirklich eingreifen zu können. Und das ist halt total super. Genauso ist eben die Möglichkeit, mehrere Logs aus verschiedenen Quellen zu korrelieren, super nützlich. Aber für all diese Dinge braucht ihr irgendeine Form von Infrastruktur, irgendeinen Weg, Logdaten zu sammeln, an einem Ort zusammenzuführen und zentral auszuwerten. Und wenn ihr das hinbekommen möchtet, dann gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Stacks und Ökosystemen, die man, und ich weiß, da gibt es ganz viel Wenn und aber so holzschnittartig so zusammendampfen kann, dass ihr typischerweise irgendwo eine Quelle habt, also so eine Logdatei, da steht irgendwas drin, die sammelt ihr ein. Dann führt ihr die mehreren Quellen zusammen, bereitet das irgendwie auf, ihr speichert das, ihr guckt da rein und ihr habt die ultimative Übersicht. Das sind so ganz grob die Komponenten, die ihr in der einen oder anderen Form in jedem dieser Logging-Stacks findet. Ihr habt also am Anfang einen Log-Collector, der erhebt eure Log-Meldungen und zwar zum einen inhaltlich, was steht drin, der erhebt aber auch Metadaten. Wer hat es geschrieben? Um wie viel Uhr? Auf welchem Server? Dass ich das also einordnen kann, was da drin steht. Typischen Quellen sind Dateien, das kennt, glaube ich, jeder, Systemd Journal. Manche Leute können es nicht vermeiden, mit so einem Randgruppenbetriebssystem zu arbeiten. Da gibt es so Event-Logs, irgendwie so heißen die. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wo diese Dinger herkommen können. Und die Aufgabe von diesen Log-Kollektoren ist, das ganze Zeug erstmal einzusammeln. Und zwar da, wo es entsteht. Das heißt, die Dinger sind an der Front, die bringt ihr in die Breite. So ein Log-Kollektor habt ihr am Ende auf jedem Server, der irgendwelche Logs produziert. Und da sammelt der die entsprechenden Meldungen ein. Die Log-Kollektoren müssen also rausfinden, wo gibt es hier überhaupt Logs? Was ist der Pfad zu meiner Log-Datei? Ist das irgendwie varlog auth.log oder ist das vielleicht varlog-containers, alles, was da drin liegt? Vielleicht ist es auch ein Socket oder eine Kubernetes-API. Vielleicht machen die einen Syslog-Socket auf. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, wie die Log-Dateien reinkommen können. Am Ende aber sammelt dieser Log-Collector die ein und schickt die an einen Log-Aggregator. Da muss er sich möglicherweise anmelden. Vielleicht muss man sich über Buffering Gedanken machen. Was passiert, wenn Log-Daten vielleicht gerade nicht abgegeben werden können? Kann ich die zwischenspeichern, dass ich es dann später irgendwo hingebe? Aber das ist die Aufgabe von dem Log-Collector. Die Log-Aggregatoren, die sind quasi das Ziel von diesen Kollektoren. Da werden die Log-Meldungen abgegeben und hingeschrieben. Und diese Log-Aggregatoren, die können typischerweise die Log-Dateien verarbeiten und anreichern. Das heißt, die können zum Beispiel Informationen daraus extrahieren. Vielleicht in einer Fehlermeldung über ein falsches Login, welcher User ist denn das gewesen? Und von welcher IP ist er gekommen? Dass ich diese Daten also in einer vernünftigen Weise zugänglich machen kann. Und ich kann die vielleicht anreichern. Vielleicht will ich für die IP-Adresse gucken, aus welchem autonomen System kam die eigentlich? Oder aus welchem Land kommt die vermutlich? Das kann ich also in dieser Aggregations- und Prozessions-Stage anreichern. Und am Ende habe ich meine Logdaten vorverarbeitet in einem definierten Format. Und bei diesem definierten Format, da muss man eben immer gucken, was mein Log-Storage kann. Vielleicht möchte der hier unbedingt JSON-Dokumente haben zum Beispiel. Dann wäre eben das Ziel von dieser Log-Verarbeitung, dass ich da ein JSON-Dokument habe, was ich dann an den Log-Storage übergeben kann, der das Ganze persistiert. Der schreibt das also auf und idealerweise macht er noch so ein bisschen Zauberei, dass ich da auch gut zugreifen kann. Zum Beispiel, dass der einen Index führt. Wenn ich eine bestimmte Log-Meldung haben will, dass ich da nicht eine Volltextsuche über alles machen muss, sondern dass ich das eingrenzen kann. Gib mir vielleicht nur die Meldungen vom SSH-Server. Gib mir nur die Meldungen, die sich auf einen bestimmten Fehlercode beziehen. Und das vorzubereiten, das ist eben die Aufgabe von diesem Log-Storage. Und man muss eben immer so ein bisschen abwägen, und das ist auch so ein bisschen der Punkt, mit dem man diese Stacks einsortieren kann. Will ich mir Volltextsuche leisten, was teuer ist? Oder will ich Indexe führen, was potenziell auch teuer ist? Und irgendwo dazwischen ist so ein Sweet Spot, wo man sagt, das ist eine angemessene Menge Indexe und auf dem, was übrig bleibt, kann ich mir eine Volltextsuche leisten. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wie sich das zueinander verhält. Diese Log Storage, die gibt es dann typischerweise nur einmal. Das heißt, ihr habt viele von diesen Kollektoren, die sammeln das ein, schicken das zum Aggregator, der speichert das Ganze und dann hat man irgendein Analyse-Tool, da guckt man drauf, kann also Abfragen dagegen fahren, kann sich das visualisieren, dass man irgendwie einen Graph hat, wie viel ist es gewesen und man kann sich vielleicht sogar einen Alarm senden, wenn also zu viele Leute sich da erfolglos versuchen einzuloggen, dass ich das mitbekomme, dass dann jemand mir vielleicht aufs Handy schreibt oder ich eine E-Mail bekomme, sowas in der Art. Ich habe euch für einige der freien Software-Stacks versucht, das so ein bisschen zusammenzulegen. Da kann man drüber diskutieren. Also ne, man kann diese Sachen alle auch irgendwie anders miteinander verdrahten. Aber das, was ihr in der Welt der freien Software findet, das sind eben einmal die beiden ganz prominenten ELK und ELK-Stacks. Die haben beide als Log-Storage ein Elasticsearch. Und dann habe ich davor eben entweder ein Log-Storage oder ein Fluentd und ein Fluentbit oder ein Filebeat. Das kann man, wie gesagt, man kann das beliebig kombinieren, mehr oder weniger. Und am Ende gucke ich damit einem Tool namens Kibana drauf. Man kann das auch mit OpenSearch bauen, kommt mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Dann gibt es Greylock, auch da ist ein Elasticsearch mit drin und es gibt eben zwei Systeme, die nicht Elasticsearchbar sind, das sind VictoriaLogs und Loki und auf Letzteres möchten wir heute gucken. Was ihr bei, wenn wir mal auf die letzte Zeile gucken, seht, ist, dass bei Loki diese ersten beiden Punkte Collection und Aggregation zusammengefasst sind. Es gibt da zwei Tools, das eine ist Promptail, das ist so ein bisschen Legacy, es gibt Alloy, das ist so ein bisschen neuer. Die haben aber beide die Grundidee, ich verteile die, die sind überall da, wo Logdateien sind, die sammeln die Logdateien, aber die bereiten die auch vor. Das heißt, die analysieren die inhaltlich und am Ende fallen da Daten in einem Format raus, die ich dann sinnvoll in Loki speichern kann und mein Frontend dafür, das ist Grafana. Das kennt ihr möglicherweise, wenn ihr vielleicht ein Prometheus oder ein Influx oder sowas habt, wo ihr reinguckt. Das heißt, da habt ihr jetzt nicht unmittelbar ein neues Tool mit drin, sondern da könnt ihr im Prinzip das Dashboarding-Tool, das Visualisierungstool nehmen, was ihr auch für ganz viele andere Datenbanken nutzt. Und was man hier eben schon sieht, ist ein bisschen der Unterschied. Viele Dinge basieren auf Elasticsearch, manche tun es nicht. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen was in die Philosophie von diesen Stacks reinführt. Das, was Elasticsearch basierend ist, das hat meistens den Ansatz zu sagen, wir machen viele Indexe, damit wir gut suchen können. Das heißt, wir versuchen Indexe zu pflegen, damit wir Logdaten dann nicht mit einer Volltextsuche finden, sondern damit das schon indiziert ist und wir das gut finden. Was aber, wenn ich noch nicht genau vorher weiß, was ich suche, ziemlich schwierig ist und tendenziell dazu führt, dass ich sehr viele Indexe pflege, in denen ich vielleicht am Ende überhaupt gar nicht mehr suche. Das, was zum Beispiel ein Loki macht, ist eher der andere Ansatz. Die sagen eher, wir versuchen die Indexe auf ein vertretbares Maß runterzuregeln, sodass wir damit eine Vorselektion hinbekommen und das, was übrig ist, das ist dann so wenig, dass wir uns da eine Volltextsuche leisten können. Das ist so der Grundgedanke. Da kommen wir gleich zu. Lasst uns auf das Loki einen etwas näheren Blick werfen. Das Ganze hat so diesen Slogan Prometheus for Logs und tatsächlich ist es sehr ähnlich in sehr, sehr vielen Aspekten wie das, was ihr mit Prometheus macht. Ihr habt eine ähnliche Abfragesprache. LogQL, die ist sehr ähnlich wie PromQL und in vielen Dingen leider auch genauso unschön, also es ist schwierig zu erklären, diese Sprache. Ich habe Labels zur Indexierung, genauso wie Prometheus, mit derselben Kardinalitätsproblematik wie in Prometheus. Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Aber es ist freie Software, es ist ein OpenShift integriert und es ist, ja, finde ich persönlich, ein Tool, was sowohl für Cloud-Native-Systeme als auch für, ja, ganz normale Server sehr nützlich sein kann. Loki selbst speichert Logs und führt Queries gegen diese Logs aus. Es ist im Grunde eine Log-Datenbank. Und wenn ihr da Spaß mit haben wollt, braucht ihr so ein bisschen Ökosystem drumherum. Auf der einen Seite müssen eure Logs irgendwie da reinkommen. Ihr braucht also diesen Aggregator-Teil. Da nimmt man heutzutage Alloy, wenn man damit anfängt. Es gibt auch noch Promtail, das ist, ne, wenn man schon ein bisschen dabei ist, eher das, was man hat. Beide haben die Aufgabe, Logs einzusammeln, fortzuverarbeiten und dann, wenn sie vorbereitet sind, an Loki zu übergeben. Loki persistiert das Ganze. Ihr braucht einen Grafana, um da reinzugucken. Loki selber hat also keine UI, sondern ihr könnt man da ein Dashboard in Grafana. Und ihr müsst die Sachen irgendwo speichern. Da könnt ihr entweder einen Object Store nehmen oder euer Dateisystem. Wenn ihr Alerts haben wollt, dann könnt ihr da einen Alert Manager nehmen. Das ist eine Komponente aus dem Prometheus-Ökosystem. Und ihr könnt natürlich euer Loki mit Prometheus überwachen, wenn ihr das möchtet. Diese letzten Sachen, die sind für heute out of scope. Für heute würde ich gerne mit euch den Fokus auf Loki, auf Alloy und auf Grafana legen. Also die Dinge, die man wirklich so minimal braucht, wenn ihr mit diesem Thema anfangen möchtet. Und so sieht das Ganze dann aus. Ihr habt auf der linken Seite eure Logquelle, zum Beispiel euer Systemd-Journal. Ihr habt einen normalen Linux-Server, der loggt in seinem Journal oder in eine Datei. Und Alloy geht eben her und zieht sich diese Daten. Alloy kann auch für bestimmte Protokolle Sockets aufmachen. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Netzwerkgeräte habt, die zwar selbst keine Logdatei haben, die aber wissen, wie man was bei Syslog abgibt, dann wäre das eine Möglichkeit, wie man eben diesen Daten auch einen Weg da rein ebnen könnte. Loki empfängt dann diese Daten von den ganzen Alloy-Instanzen, persistiert die irgendwo und ihr könnt dann eben mit Grafana da reingucken. Das ist so die Grundarchitektur, die dem Ganzen zugrunde liegt und die wir uns heute auch angucken möchten. Wir haben eben schon so ein bisschen über das Thema Indexe geredet und die Art, wie man Daten in so einem Logstore organisiert, die ist maßgeblich dafür, wie effizient, wie gut kann ich da nachher reingucken, kann ich das nachher abrufen. Und in Loki ist es so, dass ich zusammengehörende Logmeldungen als einen Stream bezeichne. Zusammengehören bedeutet zum Beispiel, je nachdem, wie ich das organisiere, vielleicht pro Server die Logs vom SSH-Daemon oder pro Server die Logs vom Webserver oder pro Server die Logs der Logins. Sowas ist quasi ein Stream, das gehört zusammen. Das ist quasi eine Folge von Ereignissen, die sich auf dieselbe Sache beziehen. Diesen Stream kennzeichne ich durch eindeutige Labels. Diese Label-Kombinationen können dann zum Beispiel sein, wie das ist der Hostname, das ist der Dienst, das ist, weiß ich nicht, der V-Host, den ich da angehuckt habe oder sowas. Das kann man relativ frei definieren. Und die Grundidee ist eben die, dass ich nicht alles, was ich indexieren könnte, wirklich indexiere, sondern dass ich mir eine Label-Kombination suche, mit der ich nachher, wenn ich die Daten analysiere, die Daten, auf denen ich wirklich noch eine Volltextsuche machen kann, auf eine sinnvolle Teilmenge runterbrechen kann. Das ist die Idee von diesen Labels. Das heißt, man muss, wenn man so ein System aufsetzt, sich so ein paar Gedanken machen, was sind gute Labels, wonach will ich nachher filtern können und mit welchen Labels kriege ich die Gesamtmenge meiner Daten so weit runtergebrochen, dass ich mir eine Volltextsuche leisten kann. Und das können wir ausprobieren, wenn ihr möchtet. Ich habe was vorbereitet. Ich habe vor 2-3 Tagen eine Ubuntu VM in einer Public Cloud gestartet. Die hat eine globale IPv4-Adresse. Ich habe SSH aufgemacht, Password Authentication an und File2Ban deinstalliert. So, das führt dazu, dass man sehr schnell Freunde findet. Ich habe ein Passwort gesetzt, was jetzt nicht geheim 123 ist. Also ich hoffe, ich war der Einzige, der auf den Kisten war. Aber man sieht, das wird erstmal so gescannt und sobald die Welt mitbekommt, hey, man könnte es per SSH probieren, werden da Wörterbücher abgegeben. Das heißt, ich hoffe, wir haben da ein bisschen Material, mit dem wir heute spielen können. Ich habe Grafana installiert. Ich habe Alloy und Loki auch schon installiert und ich habe das soweit grundkonfiguriert, dass wir uns halt im Grafana einloggen können, dass da ein Passwort ist, was nicht Admin ist, haha. Aber ich habe noch nichts konfiguriert zu Logs, das machen wir gemeinsam. Ich habe noch mir die MaxMind Geolite-Datenbank mit dazugelegt, dass wir IP-Adressen auf Lokationen mappen können. Und ich habe zwei Dinge an Grafana gefummelt. Ich habe zum einen Alpha-Funktionen für Panels angeschaltet. Dann gibt es ein paar Visualisierungstypen, die es ansonsten nicht gibt. Und ich kann euch nachher noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe, also es gibt quasi eine Karte, die die Welt zeigt, und dann gibt es eine JSON-Datei, die beschreibt, welches Land liegt wo. Und da sind standardmäßig halt dreistellige Ländercodes drin. Aus dieser maximalen Datenbank kriege ich halt zweistellige Ländercodes raus, was nicht so richtig matcht. Deshalb habe ich mir quasi diese Originaldatei genommen mit den dreistelligen Codes und habe mir eine Kopie davon gemacht und habe den dreistelligen Code ersetzt durch den zweistelligen Code, von dem die Mehrheit in der Welt zu glauben scheint, dass es zusammengehört. Ich habe da so ein Statistik-Tool genommen, also irgendwas mit GPT heißt das. Das hat jedenfalls das relativ souverän für mich gemacht, und am Ende kam eine Karte raus. So, ich möchte mit euch zwei Dinge ausprobieren. Das erste ist relativ simpel. Ich möchte einfach gerne das Systemd-Journal von dieser VM in ein Loki bekommen, sodass wir das in Grafana sehen können. Das ist quasi auch der minimale Case, wenn ihr das zu Hause für normale Linux-Server ausprobieren möchtet. Ne? Das wäre so der Weg, was man mal testen könnte. Das heißt, wir wollen über Loki in unser Systemd-Journal gucken und vielleicht noch den Hostname, von dem es kommt, und den Unit-Namen da drin als Label sehen. Gucken wir mal auf das System. Wie gesagt, ich habe Grafana installiert, ich habe Alloy installiert, ich habe Loki installiert, aber noch nichts davon konfiguriert. Mit dem Befehl logcli könnt ihr mit eurem Loki reden, und der Befehl series, der zeigt euch an, welche Streams, also welche Label-Kombination der kennt, und ihr seht die Anfrage und keine Antwort. Also es ist der Beweis, das Ding ist leer, ne? Da ist noch nichts drin. So, und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir es hin, da Log-Meldungen reinzubekommen? Wir haben ja schon gelernt, Alloy ist die Komponente, die jetzt in mein Systemd-Journal gucken und die Daten weiterleiten müsste. Das können wir konfigurieren in dem Verzeichnis etc-alloy. Hier liegt eine Standard-Config drin, und ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, für heute würde ich die mal beiseite legen und wir bauen uns eine eigene. Das heißt, ich mache mir eine Datei, journal.alloy, und da schreibe ich jetzt zwei Konfigurationsblöcke rein. Mit einem Konfigurationsblock sage ich, wo will ich die erhobenen Logdaten eigentlich abgeben, und der sieht so aus. Ich habe den Journal Local genannt, und der Endpoint ist das Loki auf Localhost. Das heißt, das Ding weiß, wie kann ich Daten bei Loki abgeben. Und dann könnten wir eben auch noch verraten, wo man Daten hernehmen könnte. Das könnte im einfachsten Falle so aussehen. Da seht ihr Local Source. Damit sage ich, guck ins Journal, und mit diesem Forward To sage ich, wo soll es hingehen. Dann habe ich hier eben den Ziel Loki Write. Das ist der Typ von diesem Block, der Name. Und der hat dann eben so einen Receiver Endpoint, wo das hingeht. Das heißt, diese Konfiguration nimmt den Inhalt von meinem Systemd-Journal und schickt das zu Loki. Soweit erstmal simpel, oder? Lasst uns mal gucken, ob die Datei prinzipiell in Ordnung ist. Es gibt diesen wunderbaren Befehl alloy validate. Den kann ich gegen die Datei ausführen, und ihr seht, da wird nicht gemeckert. Dann könnten wir mal sagen, systemctl restart alloy. Und dann gucken wir mal, ob der läuft. Das tut er. Und jetzt könnten wir diesen Series-Befehl nochmal ausführen. Und wenn wir das machen, dann seht ihr, da ist eine Zeile dazugekommen. Seht ihr die unten? Das ist der Stream, den ich jetzt hier drin erzeugt habe. Und ihr seht hier in diesen geschweiften Klammern die Labels. Das heißt, hier steht drin, da hat ein Job-Label und ein Service-Label. Und diese Labels könnte ich jetzt nehmen, um da drin zu suchen. Das heißt, ich könnte sagen logcli query. Und dann kann ich hier, das ist jetzt quasi PromQL, nein, LogQL, nicht PromQL. Ich habe diese geschweiften Klammern, und jetzt könnte ich hier zum Beispiel diesen Selector reinpacken und sagen, danach will ich suchen, und dann kriege ich hier meine Logmeldungen. Hier vorne vor ist die Uhrzeit, wann es in Alloy drin ist, da beziehungsweise in Loki drin ist. Da hätte man jetzt der Vollständigkeit halber noch ein bisschen mehr zaubern müssen, damit da jetzt nicht die alle zum Zeitpunkt jetzt drin sind, sondern dass der korrekte Zeitstempel, wann sie im Systemd-Journal gelandet sind, drin wäre. Das wird jetzt aber in Anbetracht der Zeit ja, nicht ganz mit reinpassen. Ich habe hier hinten noch dieses Detected Info Label, das hat mir das, das Loki damit dran geschrieben, und ich sehe hier hinten die Meldung, und das kann ich mir jetzt auch mit -f angucken, ne? Und jetzt müsste da früher oder später was dazukommen. Das können wir zum einen mit dem logcli sehen, zum anderen können wir uns das aber auch in Grafana angucken. Ihr seht, ich habe in Grafana auch noch nichts konfiguriert, ne? Da sind noch keine Data Sources, aber wir können ja mal eine hinzufügen. Und sagen, wir würden gerne in unser Loki gucken. Und wunderbarste UI, man muss den Default abtippen. So, es geht mir jedes Mal, man guckt da drauf und denkt, da steht das Richtige. Nee, tut es nicht, das ist in Wirklichkeit leer. Wenn man das weiß und es abgetippt hat, dann seht ihr hier unten Data Source Connected. Und jetzt kann ich hier zu dem Explorer gehen Und jetzt kann ich entweder für Erwachsene hier meinen Query reintippen. Und dann seht ihr, das schlägt mir schon direkt vor, hey, es könnte einen Job geben und das wäre der Name. Und wenn ich das ausführe, dann seht ihr hier oben so einen Graph über das Log-Volume. Ne? Da seht ihr jetzt, wie das hier quasi alles so reingelaufen ist. Und hier unten habe ich jetzt die Logmeldungen und kann mir die angucken. Und da drin könnte ich jetzt zum Beispiel auch suchen. Das heißt, ich könnte hier oben in dem Query jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gern alle, in denen irgendwie SSH vorkommt. Und dann habt ihr eben jetzt hier unten die Auswahl von diesen Meldungen. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen, also man kann mit dieser Fragesprache krass viele Dinge machen. Man kann das auch explorativ angehen. Es gibt ja diesen Query Builder und dann seht ihr, ich kann mich hier jetzt quasi durchklicken. Ist jetzt nicht so spaßig, weil ich habe nur diverse Labels und dann kann ich mir das hier quasi, ne, ja, im Prinzip zusammenklicken. So. Jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Meldungen, die wir uns hier gefangen haben. Dann seht ihr, wenn wir hier mal ein so eine Meldung aufmachen, ich habe hier drin die Logzeile und ich habe hier unten drin Labels. Und hier unten steht jetzt drin, welcher Job es ist und welcher Servicename es ist. Wenn ich das mache für mehr als einen Server, hätte ich bei dem, was ich hier im Moment tue, ein Problem. Ich hätte jetzt nämlich einen Loki, wo mehrere Alloys reinschreiben und dann habe ich da Logmeldungen drin, aber ich sehe dieser Logmeldung im Moment nicht an, von welchem Server die kommen. Was ganz schön doof ist, weil das ist eine nützliche Information. Ne? Wenn ihr einen Fehler findet, zu wissen, wo der herkommt, könnte hilfreich sein beim Debugging. Das heißt, es wäre irgendwie cool, wenn wir diese Daten ein bisschen anreichern könnten. Und dazu gucken wir mal in unseren Journal rein. Das Systemd-Journal ist nämlich viel informativer, als die meisten Leute glauben. Wenn man sich das mal hier mit -o JSON pretty anzeigen lässt, dann seht ihr, so sehen diese Meldungen eigentlich aus. Wenn ihr ein normales Journal CTL-F macht, dann seht ihr genau das hier, die Message. Da steht aber noch viel mehr bei. Da steht zum Beispiel stehen da Sachen bei, ich gehe hier mal nach unten zu neueren Meldungen, da stehen zum Beispiel Sachen drinnen, wie welches Systemd-Unit ist denn das eigentlich gewesen? Irgendwo müsste es hier Unit geben. Wenn ihr es gefunden habt, sagt mir... In der Mitte und auch sogar über dem Hostname, das macht mir das sehr viel einfacher. Die beiden Labels, das sind nämlich genau die, wo man sagen würde, das wären doch Dinge, wenn wir die irgendwie in diese Meldungen mit reinkriegen. Das wäre eine schöne Idee. Dann könnte ich danach suchen, dann könnte ich danach filtern. Dann hätte ich damit eine Möglichkeit, meine Logdaten sinnvoll anzupassen. Und diese Labels, die hier drin sind, die können wir in Alloy verwursten, wenn wir das möchten. Denn wenn wir hier reingucken, dann gibt es die Möglichkeit, sogenanntes Relabeling zu machen. Relabeling bedeutet, ich ändere etwas an den Labels meiner Logmeldung und dazu muss man wissen, dass diese Dinge, die in Systemd sind, in dem Moment, wie die Daten erhoben werden, innerhalb von Alloy als Labels verfügbar sind. Allerdings sind das Speziallabels, die mit einem Underscore beginnen. Labels, die mit einem Underscore beginnen, werden nachher nicht in Loki gespeichert. Die werden also verworfen, weil ich ansonsten diese komplette Liste von Attributen, die ihr gerade gesehen habt, sofort als Indexe hätte, was mir das Ganze möglicherweise etwas komplizierter macht. Jetzt kann ich mir hier aber so eine Konfiguration bauen, mit der ich sage, ich möchte das Quell-Label, das beginnt mit einem Underscore, das verliere ich also nachher, rüberkopieren in ein Label namens Hostname und die Unit würde ich gerne aufheben in einem Label namens Unit. Das heißt, damit klebe ich diese Labels quasi an die einzelnen Logzeilen dran, sodass die nachher, wenn die an Loki übergeben, dann noch mit drin sind und dann erscheinen die in diesem Labelbereich, den ihr eben unten gesehen habt. Damit das Ganze genutzt wird, muss ich das hier oben noch eintragen, dass wir eben die hier unten die entsprechende Sektion mit drin haben möchten. Und jetzt werden die Logmeldungen hier erhoben, werden durch diese Relabeling-Pipeline geschickt und dann eben bei Loki abgegeben. Schauen wir mal, was Alloy Validate sagt. Der ist noch glücklich. Dann sagen wir SystemCTL Reload Alloy. Und wenn wir jetzt nochmal uns die Zeitreihen angucken, die wir haben, dann seht ihr, da sind welche hinzugekommen. Ne? Ich habe jetzt nämlich hier eine Zeitreihe, die tatsächlich zusätzlich das Hostname-Label hat. Und ihr seht die Unit Grafana-Server. Das heißt, jetzt kann ich differenziert sagen, zeig mir mal nur die Meldungen von diesem einen Server und vielleicht auch nur die von dieser einen Unit. Wenn wir also nochmal ins Grafana rüber gucken, dann habe ich, wenn ich jetzt hier nochmal zu dem Builder gehe, hier oben auf einmal mehr Möglichkeiten. Das heißt, hier kann ich jetzt sagen Hostname, ich hätte gern nur von diesem einen Hostie. Und damit könnt ihr jetzt eben tatsächlich, wenn ihr eure Daten euch explorativ angucken möchtet, angucken, auf welchem Server will ich gehen. Und dann könnte ich jetzt hier unten zum Beispiel sagen, außerdem hätte ich gerne bei der Unit nur, ne, zum Beispiel hier meine SSH-Logs. Und dann kann ich das Ganze ausführen und dachte ich zumindest, Genau, und habe dann hier unten meine SSH-Labels. Und wenn wir mal einen von denen aufklappen, dann seht ihr hier unten auch in dem Bereich Indexed-Labels, da stehen die jetzt mit drin. Das heißt, diese Labels, die kann ich jetzt eben zum Beispiel in meinen LogQL-Queries auch nehmen, wenn ich etwas filtern möchte. Das hier vorne wäre jetzt quasi der entsprechende LogQL-Selector und damit gucke ich auf die indexierten Labels. Und damit kann man jetzt eben alle möglichen Statistiken machen. Da kann ich jetzt sagen, summier mir das auf pro Server und so weiter. Das werden wir uns gleich im nächsten Beispiel angucken. Damit aber habe ich es jetzt erstmal geschafft, Daten so in Alloy zu speichern, dass ich die an zentralem Punkt mir angucken kann. Das heißt, wenn ihr das zum Beispiel bei produktive Server macht, könnt ihr euren Entwicklern da Zugriff drauf geben. Damit können die sich die Logs von ihren Anwendungen angucken, ohne dass sie Root-Rechte auf dem jeweiligen Zielsystem brauchen. Und wenn ihr irgendwelche Server außer Betrieb nehmt, sind die Logs da noch drin und ihr könnt da später reingucken. Und ihr könnt damit eben jetzt, wenn ihr das Hostname-Label rausnehmt, eben zum Beispiel auch sagen, ich möchte explizit losgelöst vom Hostname alle SSH-Fehlermeldungen sehen. Und das erlaubt es euch eben jetzt, hostübergreifende Suchen zu machen, dass ihr sagt, es ist mir egal, von welchem Node das kommt, wenn es zum Beispiel im Zusammenhang mit einem konkreten Username ist, dann will ich das sehen. Und das ist eben schon die ersten zwei Mehrwerte, die ihr dadurch habt. Ihr könnt euch da ohne Root-Recht drin einloggen und ihr könnt jetzt eben übergreifende Suchen machen, die mehrere Quellen betreffen. Wie gesagt, diese Ausdruckssprache hier, die ist krass mächtig. Ihr könnt da unfassbar viele Dinge irgendwie reinbauen. Das werden wir uns gleich noch einmal angucken. Ich habe nämlich noch was Zweites mit euch vor, nachdem das jetzt geklappt hat. Ihr habt ja eben schon gesehen, da waren relativ viele SSH-Meldungen. Und ich würde mit euch gerne mal so ein bisschen genauer gucken, wer da bei uns am Server kratzt. Ich würde gerne erstmal die SSH-Meldungen, die sich auf falsche Logins beziehen, also auf Leute, die vergeblich versucht haben, sich anzumelden, die Meldungen möchte ich nochmal getrennt erheben. Ich möchte rausfinden, aus welchem Land kommt diese IP-Adresse vermutlich. Da gucken wir in die GeoIP-Datenbank. Und dann würde ich gerne diese Meldungen so verpacken, dass ich nachher in der Datenanalyse auf die IP-Adresse, die Stadt und den Username zugreifen kann, obwohl das drei Informationen sind, die sich für so ein normales zu indexierendes Label nicht unbedingt eignen. Wenn diese Indexe zu groß werden, kann das euer Loki langsam machen. Und jetzt überlegt euch mal, wenn ich da die IP-Adresse in den Index reinschreibe und das ins Internet setze, am Ende sogar in dieses V6-Internet, das kann ganz schön viel Varianz geben. Jetzt denkt mal, wenn da mit Privacy-Extensions permanent die Leute durch die Welt wutzen, das wären Riesenindexe. Das heißt, das ist kein gutes Kriterium für so einen Index. Genauso auch die Stadt. Länder, das ist übersichtlich, wie viele Länder es gibt, verhältnismäßig. Städte, viel zu viele. Das heißt, ich habe mir hier so ein paar Informationen rausgeguckt, nach denen ich vielleicht nachher mir einen Graph bauen möchte, die aber nicht unbedingt cool sind, um sie in Labels mit mir rumzutragen. Das heißt, da müssen wir uns was überlegen, wie wir das hinbekommen. Und wenn wir das noch hinkriegen in einer Viertelstunde, versuchen wir uns noch ein kleines Dashboard dazu zu malen. Das würde ich mit euch gerne ausprobieren. So, wir machen uns eine Kopie von dieser Datei. Ich nehme die mal geossh.alloy, editiere die. Und das Erste, was ich mache, ich benenne diese Quellen um, sodass hier vorne nicht mehr im Journal davor steht, sondern GeoSSH. Das mache ich deshalb, weil wenn wir das nachher gemeinsam betreiben möchten, dann müssen wir darauf achten, dass die Namen eindeutig sind oder dass wir das Ganze eben so bauen, dass diese Pipelines wirklich koexistieren können. Und um das ein kleines bisschen einfacher zu machen, habe ich jetzt einfach dieses Prefix Journal, was ich für das Erste genommen habe, in GeoSSH geändert. Wir gucken mal, ob ich es zerstört habe. Yes, das war der schwierigste Punkt aus meiner Sicht, das nicht kaputt zu machen. Und nein, jetzt sag mir doch nicht das, ja. Okay, validieren wir die richtige. Danke. So, richtige Datei hat auch geklappt. So, es könnte so viel schlimmer sein. Gut, ab jetzt. Das sage ich jetzt nicht, sonst geht es garantiert schief. So, jetzt will ich das debuggen. Und jetzt ist es eine schlechte Idee zu sagen, wenn ich da jetzt versuche, irgendwie Dinge zu extrahieren und dran rumzuwutzen, dann schicke ich das direkt zu meinem Loki, sondern ich würde vielleicht erstmal gerne so ein bisschen unverbindlich gucken, was kommt bei raus und Fehlversuche machen können und so. Und deshalb baue ich mir hier noch ein Debugging-Target quasi ein, nämlich das hier unten. Da seht ihr Loki Echo. Das Ding schreibt das Ergebnis einfach nach Standard Out. Das heißt, ich sehe auf Standard Out, was würde an Loki übergeben, aber es wird eben nicht wirklich übergeben, sondern ich kann da so ein bisschen reingucken. Und das ist das eine, was ich einbaue. Jetzt könnte ich das hier oben direkt im Forwarder einbauen, nur schicke das an das Echo, dann sehe ich auf Standard Out, was ich sehe. Yay. Das ist aber noch nicht das, wo ich eigentlich mit euch hin möchte. Eigentlich wollten wir ja, dass wir Änderungen daran vornehmen können. Und wenn wir solche Änderungen machen wollen, dann müssen wir einen Processing-Block hier drin noch einbauen. der sieht im einfachsten Falle so aus. Ihr seht, hier unten drin habe ich wieder ein Vorwort. Ich sage also, ne, da kommen Daten rein, die werden prozessiert, wo sollen sie dann hin? Und ihr seht, da habe ich jetzt diesen Echo-Forwarder eingebaut. Das heißt, das, was aus dieser Process-Stage rausfällt, das geht nach Standard-Out. Und hier oben, da sage ich jetzt halt, ich möchte den nicht mehr nach Loki-Write schicken, sondern der geht dann nach Loki-Process. Und das hier unten ist der Name. Jetzt erhebe ich hier oben also meine Log-Einträge, schicke die zu der Processing-Stage, tue da irgendwelche Dinge drin und schicke die weiter an Standard-Out. Im Moment mache ich noch nichts damit. Ne? Ich lasse die da durchlaufen, passiert nichts und mit ein bisschen Glück sehen wir das auf Standard-Out. Ich mache Validate, diesmal auf die richtige Datei, ich lerne ja dazu. Und jetzt könnten wir versuchen, das auszuführen. Dabei haben wir jetzt eine kleine Problematik, denn wir haben ja schon ein Alloy laufen. Und der macht zum Beispiel auch einen Port auf bei uns im Host-System. Deshalb starten wir uns einen zweiten Alloy für diese Datei, machen aber zwei Besonderheiten bei dem Aufruf. Zum einen drehe ich ihm die Adresse um, ne, dass ich keinen Port-Konflikt bekomme und das ist super wichtig, ich ändere das Arbeitsverzeichnis von Alloy. Alloy merkt sich nämlich, welche Datenquellen er bis wohin gelesen hat. Das heißt, wenn der echte Alloy sagt, ja, beim Journal bin ich fertig, würde der sagen, ja, habe ich doch schon, was soll ich da lesen? Und wenn der was liest, würde er in eine Konkurrenzsituation mit dem echten Alloy kommen. Und wenn ich es ein zweites Mal ausführe, würde ich nicht dieselben Logmeldungen nochmal prozessieren, weil die habe ich ja schon gemacht. Deshalb habe ich mir hier ein temporäres Verzeichnis angelegt, das ich direkt danach wieder weghaue. Dann kann ich das nämlich so oft ich will ausführen und habe jedes Mal wieder die Gesamtsicht. Und wenn ich das mache, dann wird es ja relativ voll. Und ihr seht hier unten, ich habe dann, wenn wir ein bisschen hochscrollen, hier eben so eine Ausgabe, da sehe ich den Zeitstempel, ich sehe den Entry, das ist quasi die Logmeldung und irgendwo hier hinten sehe ich auch die Labels, hier hinten sind zum Beispiel Labels, das heißt, ich kann mir angucken, was ist daraus geworden. Wir kopieren uns so eine Meldung gleich mal rüber und formatieren die ein bisschen hübscher. Noch fällt da aber das raus, was wir quasi eingelesen haben, also noch ist es nicht wirklich spannend. Aber wir können da spannende Sachen einbauen. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, wir wollen uns eigentlich nur mit SSH-Labels befassen. Das heißt, das Erste, was wir machen könnten, wäre mal alles wegwerfen, was sich nicht auf SSH bezieht. Wir haben ja vorhin dieses Unit-Label an unsere Logmeldungen rangeklebt, ihr erinnert euch? Und das können wir jetzt als Erkennungsmerkmal nutzen, um zum Beispiel zu sagen, alles, was nicht von SSH-Service kommt, will ich mit Drop entfernen. Dann bin ich schon mal alles los, was nicht von dieser Unit kommt. Gucken wir ins Ergebnis. Ich mache wieder einen Alloy Run und ihr seht, hier hinten habe ich jetzt eben im Wesentlichen solche SSH-Meldungen. Guckt euch mal die an, die ist doch super. So, da hat sich der User Root von dieser IP versucht, vergeblich anzumelden. Das ist so eine Meldung, die ist interessant für uns. Ne? Da steht drin, hat nicht geklappt, von wo ist es passiert, wer ist es gewesen oder wer hat es zumindest versucht. Auf diese Meldungen, auf die habe ich es mit euch abgesehen. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, im nächsten Schritt reduzieren wir das, was wir analysieren, noch weiter, sodass nur noch Zeilen, die mit Fail Password beginnen, übrig bleiben. Und das kriegen wir tatsächlich mit so einer zweiten Mesh Stage hier drin hin. Und dann könnte das zum Beispiel so aussehen. Ne, ihr seht, jetzt habe ich hier, ne, hier oben sage ich, wenn die Unit nicht SSH ist, kannst du weg. Wenn sie SSH ist und nicht Fail Password ist auch weg, dann bleibt quasi nur noch das Fail Password übrig. So, testen wir das. Und ihr seht, jetzt habe ich hier eben ganz viele von diesen Fail-Password-Nachrichten. Und jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollten den Username und die IP-Adresse uns näher angucken. Nach denen wollen wir nachher einzelne Auswertungen fahren können. Das heißt, die müssen wir hier in irgendeiner Form raus extrahieren. Und dafür haben wir die Möglichkeit, im einfachsten Falle uns einen regulären Ausdruck zu bauen, der da drauf vielleicht matcht und Dinge mit Capture Groups ausschneidet. Jetzt haben wir noch ein Problem, das müsst ihr mir glauben, ich finde gerade kein Beispiel dafür. Ihr seht hier diese Meldung Failed Password for Root. Das steht da so, weil es den User Root wirklich gibt. Wenn es den nicht gäbe, dann würde diese Meldung anders aussehen. Dann würde da stehen Failed Password for Invalid User. Das heißt, das müssen wir in dem regulären Ausdruck noch bedenken, dass da bei User-Accounts, die es nicht gibt, so ein Invalid Password dazwischen sein könnte. Und wenn man so ein bisschen rumbastelt und ich habe da mal was vorbereitet, so einen regulären Ausdruck sich baut, dann kommt man ungefähr bei so einer Stage raus. Da seht ihr, Fail Password vor, Invalid User kann es geben, muss es aber nicht geben. Dann kommt hier bis zum Leerzeichen irgendwas, das sehe ich als User Account, from, dann kommt bis zum nächsten Leerzeichen irgendwas, das sehe ich als IP-Adresse. Dieses Fragezeichen PIP, das ist quasi eine benannte Capture Group, das heißt, das in den Klammern schneide ich aus unter diesem Namen. Und auf diese Namen kann ich in den nächsten Stages Bezug nehmen. Das heißt, Ich könnte jetzt sagen, den Inhalt von dieser Capture Group, den möchte ich gern als Label an meine Logs dran kleben. Das mache ich dann hier unten mit der nächsten Stage, Labels. Also ihr seht, das ist wirklich so eine Kaskade, wo ich einzelne Schritte mache. Hier oben habe ich mir Dinge jetzt beiseite gelegt und hier unten sage ich, ich will jetzt an meine Logzeilen Meldungen dran kleben mit dem Username und der IP-Adresse. Das ist eine schlechte Idee, das gegen Loki laufen zu lassen jetzt wirklich, ne? Weil Kardinalität, da kann es zig Ausprägungen geben. Aber zum Testen können wir das mal ausprobieren. Dann machen wir hier unten nochmal einen Alloy Run. Und wenn ihr jetzt hier hinten mal auf die Labels guckt, dann seht ihr, da ist ein Username und eine IP-Adresse drin. Das heißt, ich habe die jetzt erfolgreich aus der Logzeile extrahiert und habe die hier als Labels drauf liegen. So, jetzt hatten wir hier aber noch ein, zwei Sachen mehr vor. Wir wollten ja unter anderem wissen, wo kommen die eigentlich her. Ich nehme mal die IP-Adresse hier. Und ich hatte vorhin ja schon erwähnt, ich habe mir die MaxMind-Datenbank bereitgelegt, die liegt unter OPT. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel die IP-Adresse reinpacken und, ja, sollte man vielleicht mit 2- schreiben, ne? So, besser. Und ihr seht, da kommt sie her. Und das wäre jetzt, wobei so ganz einig ist man sich nicht. Ne? Also ihr seht, das ist für manche IP-Adressen akkurater als für andere. Aber jedenfalls können wir versuchen, diese Information rauszubekommen. Und dafür gibt es ein Modul, das wir in solchen Alloy Stages nutzen können. Und das könnte dann eben für die IP-Adresse zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Da seht ihr, mit Source nehme ich wieder Bezug auf die IP, die ich hier oben ausgeschnitten habe. Und ich sage, ich möchte gerne diese Datenbank nehmen. Diese Datenbank führt dazu, dass noch mehr Felder wie die, die ich hier oben ausgeschnitten habe, für mein Processing verfügbar werden. Da gibt es eine Referenz, da kann man reingucken, wie die aussehen. Und dann kommt man eben am Ende auf die Idee, naja, dann packe ich die hier unten mit rein. Ich habe jetzt hier die Stage mit den Labels mal mit nach unten genommen. Und dann wären das hier eben zwei weitere Labels, die ich da dran kleben kann, um zu sagen, ich würde gerne die Stadt und das Land mit aufheben. Und wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, dann seht ihr hier unten, ich habe jetzt bei den Labels eben auch die Stadt, den Landescode als Labels mit dabei. Das heißt, jetzt habe ich mir die Informationen, die wir nachher auswerten möchten, alle als Labels hier dran geschrieben. Aber, wie eben schon erwähnt, nicht alle von diesen Labels sind dafür geeignet, dauerhaft als Indexe zu dienen. Zum Beispiel die Stadt nicht, die IP-Adresse nicht. Und deshalb gibt es noch eine letzte Sache, die ich machen könnte. Ich kann für die Übergabe und nachher für die Auswertung in Grafana das Ganze noch in einem speziellen Format verpacken. Und wenn ich das mache, dann werden die Labels, die ich hier angegeben habe, nicht mehr als Original-Labels übergeben, sondern die werden in so ein JSON-Array mit in die Nutzlast gepackt. Das heißt, dann ist der Inhalt von der Logmeldung ein JSON-Dokument, da sind diese Felder drin und mit Underscore-Entry die eigentliche Meldung, sodass ich diese Informationen jetzt quasi übernommen habe in die Nutzlast und die damit eben nicht mehr als einzelne Labels an dem Original-Index mit dranhängen. So, dann machen wir nochmal einen Alloy-Validate. Und dann würde ich sagen, wir sagen einmal systemctl restart alloy, systemctl status alloy, der läuft noch. Und dann sagen wir mal log cli series und gucken uns an, was wir jetzt für Zeitreihen hier drin haben. Und ihr seht, was sehen wir, Ah, wir sehen nichts, weil, das war jetzt ein bisschen doof, wir hätten vielleicht vorher hier oben sagen sollen, dass wir das nicht nach Standard aufschreiben möchten, sondern dass das bitte nach Möglichkeit zu unserem Loki geschickt werden sollte. Das ja, war jetzt aus diversen Gründen nicht so geschickt, aber wir gucken mal. Vielleicht loggt sich ja gleich noch jemand ein und wir können dann tatsächlich was sehen. Starten wir den nochmal neu. Und jetzt müssen wir eventuell einen kleinen Moment warten, bis der nächste SSH-Login kommt. Aber ich vermute, das wird nicht so lange dauern, bis das passiert. Jetzt seht ihr hier unten, ich habe endlich einen. Ne? Hier unten, da habe ich jetzt einen Eintrag bekommen von dem. Und wenn wir den mal versuchen abzurufen, dann können wir zum Beispiel hier unten dieses Shop-Label nehmen. Und halt, super, das wollte ich nicht. Und das hier unten einfügen. Query und dann seht ihr hier, hier habe ich jetzt diese IP-Adresse und ne, mit der Nutzlast hier quasi drin. Und das nehmen wir jetzt zum Abschluss nochmal mit hier rüber und Ich mache das mal gleich in einem Dashboard, damit wir das in der verbleibenden Zeit noch hinbekommen. Und jetzt könnte ich hier drin zum Beispiel sagen, als Query, ich hätte gerne meinen Job GeoSSR. Wenn ich das mache, dann Missing Date. Moment, dann machen wir es doch erst einmal im. Moment, den wollte ich haben als. Sekunde. Dann gehen wir doch noch einmal hier rüber. Das kann weg. Den wollten wir. Und ihr seht, hier unten habe ich jetzt meine Meldungen drin. Und jetzt kann ich hier eben sagen, wenn ich die anklicke, dann seht ihr im Moment, hier unten drin habe ich eben die indexierten Labels. Das sind jetzt halt die Labels, die ich da vorhin noch übrig gelassen habe. Und in der Nutzlast habe ich jetzt eben dieses JSON-Array, wo hier unten eben Entry die eigentliche Logmeldung ist und hier die Werte, die ich vorhin Huckepack genommen habe. Und jetzt kann ich hier sagen Unpack und damit kann ich das auspacken. Und jetzt seht ihr, ich habe wieder eine schöne Logmeldung. Und ich habe, wenn wir hier nochmal runterscrollen, neben den indexierten Labels hier oben auch noch Past-Felder und da sind diese Labels mit drin. Und mit denen können wir jetzt rechnen. Das heißt, damit könnte ich zum Beispiel sagen, ich bin eigentlich eher interessiert zum Beispiel an den Logmeldungen, die ich in den letzten 5 Minuten erhoben habe. Und die will ich zählen. Das mache ich mit Count over Time. Und wenn ich das ausführe, dann seht ihr hier unten einmal eine Zählung, wie viele von denen sind es gewesen. Und ihr seht hier unten, ich habe jetzt leider, das ist ein bisschen doof, dass nur hier der Finne prüft. Theoretisch hätte ich hier jetzt für jeden Delinquenten, der sich meldet, eine eigene Zeitreihe. Also das könnten ganz schön viele werden. Und wenn ich dem Ganzen Herr werden möchte, dann kann ich diese Meldungen eben weiter aggregieren. Zum Beispiel, indem ich sage Sum und kann sagen, summier mir die mal auf. Jetzt wird aus dieser einen Reihe eine Zeitreihe, wenn es mehrere gewesen wären, wären es mehrere gewesen. Und darin kann ich jetzt Dinge gruppieren. Das heißt, da könnte ich zum Beispiel sagen, sum by, und jetzt kann ich hier ein Label angeben, zum Beispiel sum by username. Und wenn ich das mache, dann würde ich hier unten für jeden einzelnen User quasi einen eigenen Graph bekommen. Weil das hier gerade ein bisschen doof zu sehen ist, machen wir einfach mal Folgendes. Ich habe das nämlich natürlich vorher mal versucht, einmal durchzuspielen. Das hier vorne müsste eine andere Instanz sein. Ist das eine andere Instanz? Moment, nee, das ist der hier. Ich möchte auf den 3er. Und ja, erlaubt mir das. So, ein anderes Grafana. Da habe ich das Ganze nämlich schon einmal drin verprobt. Und da drinnen kann man sich dann eben Queries bauen, wo man am Ende auf sowas Schönes kommt. Wie habe ich das gemacht? Ihr seht, das ist eine Landkarte. Und hier sind jetzt die Länder eingefärbt, von wo wir in dem fraglichen Zeitraum Zugriffe hatten. Wenn ich hier drüber habe, dann seht ihr, ich hatte irgendwie 164 aus China. Italien hat sich hier hervorgetan. Rumänien war dabei. Genau, und so kann ich das Ganze hier jetzt quasi visualisieren. Gucken wir noch einmal kurz in die Settings hier von rein und dann seht ihr hier unten den Query, mit dem ich das gemacht habe. Hier seht ihr, ich habe wieder meine Loki Source, ich selektiere mir das raus, ich packe mir die Daten aus. Das hier ist jetzt so eine Magievariable von Grafana, damit ich den richtigen Zeitraum hier angucke und dann sage ich hier einfach sum by, summiere mir das auf nach den Ländern und dann kann ich das eben mit diesen Alpha-Features in dieser Kartenvisualisierung auf diese Art hier drin mappen. Und damit kann ich mir jetzt eben über meine gesamte Infrastruktur hinweg plotten lassen, von wo versuchen Leute sich anzumelden. Und das kann eben super nützlich sein, vor allem wenn ich das nicht für einen Server mache, sondern wenn ich das für die Gesamtheit aller meiner Server mache. Und dieses Sum by Country, das kann ich jetzt natürlich auch nach allen anderen Attributen machen, die ich hier irgendwie drin habe. Zum Beispiel könnte ich auch sagen Sum by Username. Und dann seht ihr eben hier unten, ne, federführend ist hier Root, aber dann habe ich User, Deploy, Ubuntu und so weiter. Das heißt, damit kann ich mir zum Beispiel auch angucken, welche User sind denn die hier am häufigsten versuchen, sich irgendwie einzuloggen. Und der Query, das ist quasi genau der gleiche. Ne? Ich habe hier unten Sum by Username. Ich habe mir hier jetzt mal die Top 5 rausgesucht, weil wenn ich die wegnehme, dann werdet ihr sehen, dass dieser Graph ein kleines bisschen komisch wird. Ne? Also hier drüben wird es dann so dünn, das sind alles Einser, weil sich, wer auch immer das jetzt ist, versucht hat anzumelden. Aber auf die Art kann ich quasi diese Daten auswerten. Das Ganze ist jetzt quasi mal so ein Minimalbeispiel, was man damit alles Tolles machen kann. Man kann damit krass viel mehr machen. Ich wollte euch einfach einmal diesen grundlegenden Weg zeigen von ich erhebe Daten, ich verarbeite sie vor, ich speichere sie, ich kann sie in diversester Weise mir erschließen und auswerten. Wenn ihr Lust habt, mehr dazu zu lernen, minimaler Werbeblock. Wir haben super Kurse zu dem Thema. Meldet euch dazu, kommt auf die Website beim Mittagessen. Wir sind der Sponsor, legt unser Programm aus. Und damit wären wir, ich glaube, zeitlich Punktlandung. Ja. Bei dem Punkt, wo Fragen. Ihr das Wort bekommt, auch wenn das jetzt einmal so im Schweinsgalopp war, da quer durch, mögt ihr etwas fragen? Möchtet ihr noch irgendwas sehen?
Das ist super, wird die vorderen Kamera rüberreichen.
Ja, erstmal danke. Meine Frage ist, wie sicherst du den Traffic ab zwischen Alloy und Loki? Weil jetzt war der Endpunkt HTTP, wenn du das... Ja. Und du hast gesagt, wenn du das mit 100 Servern machst, du willst es vielleicht nicht mit HTTP, also vielleicht Cloud Native, keine Ahnung, aber...
Ja, muss ich wiederholen, nee, oder?
Nee, deswegen habe ich ihm ja das Mikro gegeben, also die vorderen Reihen, und hinten müssen wir dann schauen, wenn noch Fragen kommen, wie wir es machen, aber...
Gut, also, wie sichere ich das Ganze ab? Typischerweise stellt man vor den Loki noch einen Reverse-Proxy, der dann dein TLS terminiert und im einfachsten Fall eine Basic-Authentifizierung macht, dass du weißt, wer sich da anmeldet. Kannst doch MTLS machen oder sowas. Loki hat noch eine ganze Menge von Funktionen, wenn ich Multi-Tenancy machen möchte, wo ich quasi die Information mitgeben muss, welcher Kunde ist denn das eigentlich? Und das muss ich bereits in einem Header in den Anfragen entsprechend mitgeben. Und deshalb brauche ich davor, wenn ich das produktiv machen möchte, so einen Reverse-Proxy, der authentifiziert, der TLS terminiert und der einen bestimmten HTTP-Header da reinschreibt, von welchem Kunden ist denn das eigentlich, wenn ich mehr als einen Kunden habe. Aber das wäre der Weg, das abzusichern.
Das heißt, du kannst ja auch eine Mikronummer haben.
Du würdest dann so einen Reverse-Proxy auf jede Maschine setzen?
Nein, nein, nein. Ein Reverse-Proxy vor Loki. Ich habe einen
zwischen
Server...
Zwischen Reverse-Proxy und dem Alloy ist dann wieder Klartext.
Zwischen Reverse-Proxy und Loki ist Klartext, weil die auf der gleichen Büchse laufen. Ich habe also eine Büchse, da kommt dein Loki drauf und ein Reverse-Proxy. Und die Alloys verbinden sich allesamt mit dem Reverse-Proxy. Und der Teil ist dann TLS gesichert, weil dein Reverse-Proxy hat ein Zertifikat, die Client kennen die entsprechende CA, die melden sich da an, vielleicht sogar mit einem kleinen spezifischen Credential. Und damit hast du dann quasi die einzelnen Client-Zugriffe gesichert.
Super, vielen Dank.
Der Nächste, die Nächste.
Wir probieren es mit reinreichen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, super. Was würde aus deiner Sicht dafür oder dagegen sprechen, weil wir haben die ganze Zeit jetzt von Servern geredet, das auch auf einer größeren Client-Basis zu nutzen?
Nichts.
Gut.
Also der Use Case ist meistens, du hast deinen Server und die sind für dich interessanter, aber wenn du Dinge auf Clients hast, die du einsammeln möchtest, ja klar, mach das. Überleg dir halt, ob das personenbezogene Geräte sind, ne, weil so Betriebsrat und DSGVO und wenn du da jetzt logst, wer hat sich wann angemeldet und welches Programm hat er gestartet, das finde ich total super, wenn man das auf alle Ewigkeit nachvollziehen kann. Ne? Aber ja, ich glaube, bei der Gruppe hier muss man nicht erklären, warum das eine Idee ist, das zu terminieren. Ne?
Mit einer Betriebsvereinigung kannst du das regeln nach BetaVG 87. Genau. Ist das halt nur zustimmungsberechtigt, aber man kann das regeln.
Man kann das regeln.
Man kann mit uns Betriebsräten reden, ja.
Du hast dir recht, es gibt Betriebsvereinbarungen, man kann sich darauf einigen, was loggen wir, ne? Vielleicht will ich ja einen Stacktrace vom Kernel-Treiber haben, aber jetzt nicht irgendwie welche Snap hat er installiert. Genau. Aber man muss miteinander reden, man darf es halt nicht einfach machen. Ne? Das war mein Punkt. Also jedenfalls bei Geräten, die irgendwie Personen zugeordnet sind, musst du ein bisschen darauf achten, was nimmst du. Aber der freundliche Betriebsrat von nebenan ist da gern zur
Meistens
Stelle.
Meistens, ja.
euch zu unterstützen, habe ich rausgehört.
Genau, wir sind ja nicht Blockierer, sondern Vermittler und denken halt meistens aber auch noch im Sinne der Mitarbeitenden und dass denen Sachen meistens ja die Leistungsbeurteilung zum Beispiel nicht mit solchen Möglichkeiten einfacher machen können.
Aber vielleicht haben auch die ein Interesse dran, dass ihr Hardware-Fehler
gefixt wird. Ja, wenn das geregelt ist, ist das alles möglich. Mhm. Noch kurze Frage, ja.
Also keine sehr konkrete Frage. Du hast es von vornherein ausgespart, was ich auch richtig finde an der Stelle. Aber vielleicht magst du ja trotzdem ein paar Worte zum Storage-Backend verlieren. Vielleicht so ein bisschen, wo man vielleicht doch grob drauf achten sollte, Do's and Don'ts.
Also im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten, wo du die Daten hinpackst. Das eine ist, die liegen im Dateisystem. Das andere ist, die liegen in einem S3. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Die Frage ist mal, wenn du es on-prem machst, hast du ein S3, was du nutzen kannst dafür? Wenn ja, ist das eine gute Idee. Ansonsten musst du halt gucken, wie groß die Platte ist. Das Ganze ist organisiert in sogenannten Chunks, also man kann das im Dateisystem halbwegs auch nachvollziehen, wo liegen welche Blöcke. Es gibt dann noch so ein paar Dinge wie zum Beispiel Retention, also welche Logs will ich wie lange aufheben. Das kann ich dann auch wieder konfigurieren anhand von einzelnen Streams. Da muss man sehr genau hingucken. Man kann Loki prinzipiell krass komplex bauen. Das ist an sich eine Microservice-Architektur mit mehreren Diensten drin, die bei uns jetzt in einer großen Sache laufen. Aber ich kann die auch deployen, also getrennt deployen. Wenn ich jetzt sage, ich brauche irgendwie drei Rechner, die machen nur Eingangsverarbeitung und dann welche, die machen nur Queries und die gucken dann auf das gleiche S3 und sehen damit dasselbe. Aber das ist vergleichsweise komplex, das dann aufzusetzen. Dann ist ja tatsächlich die Frage, brauche ich das wirklich in der Größe oder tue ich mir nicht vielleicht einen Gefallen zu sagen, ja, dann mache ich halt mehrere Loki, die für sich genommen einfach sind und sich halt, der eine macht halt Netzwerk und der andere macht Kunde 1 und der Rest macht Kunde 2. Und der Rest, ne? Also, dass man das auch schadet. Aber so, ja, im Prinzip, das sind deine beiden Möglichkeiten und die wesentliche Frage ist dann Retention-Konfiguration, also wie lange hältst du die Daten vor? Und natürlich, ne, willst du die irgendwie sichern, beziehungsweise welche Allokationspolicies hast du, wenn du da ein S3 drauf hast? Aber das ist so ganz grob, wo man das am Ende hin speichert. Ja, das hätten wir jetzt nicht noch mit reinbekommen, uns das groß anzugucken. Und wir hätten 2 Stunden warten müssen ab dem ersten Start, bis wir den ersten Block im Dateisystem haben. Und ich habe leider nur 1 Stunde bekommen. Das heißt, wir müssten uns zur Mittagspause wiedersehen.
Du hättest einen Workshop anbieten können.
Ja.
Fürs nächste Mal. Ja, es gibt die Möglichkeiten Workshops.
Und ich dachte, ich mache hier die Werbung.
Nein, also es gibt Möglichkeiten, Workshops einzureichen oder anzubieten.
Ja.
Vielleicht fürs nächste Mal, wenn Interesse besteht.
Ja, also wenn...
Dann, dass man das mal mit...
Ich mache sowas gerne, ne? Oder ansonsten, wir haben tolle Trainings. Jo, noch mehr Fragen?
Wirf's einfach rüber, wir...
Die Frage war, was passiert, wenn mein Loki quasi down ist, ob der Alloy sich das merkt und das Ganze dann entsprechend weiterschickt. Dass der sich das merkt, ja, und ich meine, da müssen wir jetzt mal genau nachgucken, dass es Konfigurationen gibt, wie du das einschränken kannst, wie viel auf einmal du da abgibst. Aber das wäre genau der Ort, wo dann eben so eine Konfiguration erfolgen müsste. Aus dem Stand kann ich dir jetzt die Optionen dafür nicht nennen. Ich weiß nicht, ob jemand anders das... aus dem Stand weiß, wenn ja, freue ich mich um Hinweise. Ansonsten müssten wir da noch mal einen Blick in die Config werfen.
Dann sage ich schon mal Dankeschön für den Vortrag.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.